als mein Bruder auf die Welt kam, da waren wir dann schon 3 Kinder. Da hatte meine Mutter mir ganz klar nach dem Konflikt gesagt, jetzt habe ich schon 2 andere Kinder, du kannst jetzt von mir aus sterben gehen.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Lia. Lia wächst in einer gut situierten Familie auf. Den 4 Kindern mangelt es materiell an nichts. Wäre da nicht das Verhalten einer Mutter, die nicht lieben kann? Erniedrigende und abwertende Kommentare, das Bestimmen über Lias Freundschaften, das Ausleben von Macht gegenüber ihrem Kind. Mit 15 ruft Lia in ihrer Not eines Morgens beim Jugendamt an. Es soll ein Schritt in ein Leben in Freiheit sein. Aber erstmal herzlich willkommen, Lia.
Hallo.
Und ich habe gerade diesen Anruf angesprochen beim Jugendamt. Der liegt 15 Jahre zurück. Erstmal vorweg, wie geht's Ihnen denn heute?
Ja, also mir geht's sehr gut. Ich bin sehr glücklich mit dem Leben, was ich mir gerade aufgebaut habe. Und ich achte sehr darauf, dass ich mir genau das Leben erfülle, was ich mir als Kind so gewünscht habe.
Und wenn Sie das schon so bewusst und gleich am Anfang sagen, wie sehr arbeitet denn das, was Sie in Ihrer Familie, in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend erlebt haben, noch in Ihnen weiter?
Also ich werde immer damit ein bisschen konfrontiert werden, auch mit gewissen Lebenssituationen, sag ich mal, wo man einfach den ersten Gedanken hat, ach, da würde ich jetzt meiner Mutter anrufen und ihr das so erzählen und so. Aber das funktioniert bei mir einfach nicht. Ich kann ihr vieles nicht erzählen und ich kann ihr auch vieles aus meinem Leben nicht zeigen, was ich gerne machen wollen würde. Aber das funktioniert einfach mit unserer Beziehung einfach nicht.
Um die Beziehung so ein bisschen kennenzulernen. Sie sind ja die älteste von 4 Geschwistern. Was sind denn so Ihre frühen Erinnerungen an die Familie?
So Kindergartenzeiten waren so meine ersten Erinnerungen.
Und kommen da unbeschwerte Bilder auf oder wie würden Sie das so beschreiben, wie Sie sich da aufgehoben oder auch nicht so aufgehoben gefühlt haben in diesen frühen Zeiten?
Ich habe mich so gefühlt, wie wenn ich nicht ganz gesehen werde mit dem, wie ich auftrete und wer ich bin und was ich so für Wünsche hatte oder auch für Emotionen ausgestrahlt hatte. Und dass da eher so ein distanziertes Verhältnis war in der Familie.
Also das, was ja für uns alle wichtig ist, so in der Kindheit, ist ja, dass wir Liebe empfangen, sowas wie Urvertrauen und ja, dass wir so ein Grundvertrauen ins Leben entwickeln können. Haben Sie diese Liebe gespürt jetzt zum Beispiel von Ihrer Mutter?
Also die Liebe habe ich mir ehrlich gesagt immer irgendwie versucht zu erkämpfen. Ich habe die nie wirklich aus freien Stücken irgendwie empfunden von ihrer Seite aus. Ich habe immer versucht, die irgendwie zu spüren, aber ich habe einfach gemerkt, also ohne Leistung geht das nicht, ohne irgendeine Leistung zu erbringen. Und im Kindergarten habe ich halt unbewusst anscheinend schon, das weiß ich noch, andere Mütter beobachtet, wie sie mit ihren Kindern umgehen und habe dann einfach ganz schnell Unterschiede gemerkt, dass das ein bisschen anders läuft bei mir als bei anderen und habe mir das aber von den anderen aber so halt auch gewünscht bei mir zu Hause, dass es auch so abläuft, wie ich es bei anderen sehe, aber gemerkt habe, das scheitert schon ziemlich schnell.
Was haben Sie denn da gesehen? Waren das einfach Umarmungen oder also so, wenn Sie das nochmal beschreiben, was hat Ihnen gefehlt?
Also was mir auf jeden Fall gefehlt hatte, war natürlich auf jeden Fall Umarmungen, gesehen zu werden, dass ich geliebt werde, dass ich das auch wirklich spüre, dass ich gewollt bin. Ich war auch, das muss ich auch gleich betonen, kein Wunschkind. Von uns 4 Kindern, die anderen waren Wunschkinder, ich nicht. Und irgendwie war da halt immer so eine Distanz. Und ich habe halt immer diese Liebe, diese Freude, wenn dann die Mutter das Kind abholt im Kindergarten, die habe ich bei meiner Mutter irgendwie nicht so wirklich wahrgenommen.
Und wie sah das mit ihrem Vater aus?
Mein Papa war ehrlich gesagt viel unterwegs, also mein Papa hat eine eigene Firma und war da viel unterwegs gewesen, quer durch Deutschland und der war ehrlich gesagt nicht so ganz anwesend, jetzt so präsent in meiner Kindheit.
Jetzt habe ich ja auch gesagt, Sie sind in gut situierten Verhältnissen aufgewachsen. Das eine ist ja so das Innenleben und das haben Sie ja schon beschrieben, dass Sie da bestimmte Dinge gesucht haben, sich gewünscht haben, aber nicht so empfunden haben. Welches Bild hat Ihre Familie denn nach außen abgegeben?
Absolut perfekt. Also wir hatten materiell quasi alles bekommen, was wir haben wollten. Also dieses Statusbild auch, man hat ein Haus, ein großes Haus, man hat Autos, man hat eine Firma und man hat 4 Kinder und auch Haustiere. Also man hatte quasi alles, was so in der Gesellschaft anerkannt war.
Und wie wichtig war dieses Bild auch Ihren Eltern, dieses Bild auch nach außen zu vermitteln? Was war Ihr Empfinden da?
Also ich glaube, also mein Papa war schon immer so ein Arbeitstier. Ich glaube, das war dem jetzt nicht so wichtig. Der findet einfach in seiner Arbeit seine Erfüllung. Aber meiner Mutter war das, glaube ich, schon sehr wichtig. Das hat sie auch immer sehr betont, auch wenn sie neue Leute kennengelernt hat. Auch immer alles schön gezeigt, was sie sich da aufgebaut hat.
Sie haben ja gerade auch schon mal in einem Nebensatz gesagt, dass Sie den Eindruck hatten, sich durch Leistung irgendwie, ich will nicht sagen Liebe, aber doch Anerkennung oder mal ein schönes Wort, sage ich jetzt in meinen Worten, erkämpfen zu müssen. Wie wichtig war das oder wie hatten Sie das Gefühl, wie wichtig war das, dass Sie auch Leistung bringen, dass Sie beitragen zu diesem Funktionieren nach außen?
Wir wurden sehr gefordert, vor allem ich. Also ich musste auf jeden Fall viel im Haushalt mithelfen. Also meine Mutter hat da fast gar nichts gemacht. Und also Haushalt war sehr präsent gewesen. Wir mussten das jedes Wochenende putzen, egal ob draußen die Sonne schien oder nicht, ob Freunde was mit uns machen wollten oder nicht. Mhm. Teilweise standen auch unsere Freunde, also meine Freunde daneben und haben zugeschaut, bis ich dann endlich mal fertig war. Also viel Haushalt, viel die Wäsche waschen. Also wir mussten auch jedes Wochenende die Wäsche eines 6-Personen-Haushalts waschen, bügeln, auseinandernehmen, trocknen lassen und wegräumen. Und das ist als Jugendliche und als Kind natürlich jetzt nicht die ideale Kindheit.
Und wer hat gekocht, wenn ich mir das? Haben Sie das auch noch selbst gemacht? Oder?
Fürs Kochen war ich dann Gott sei Dank doch nicht so gut genug. Also ich glaube, wenn ich das noch gekonnt hätte, dann wäre es auch noch meine Aufgabe gewesen.
Okay.
Aber das hat dann meine Mutter schon übernommen. Zeitweise hat auch meine Oma bei uns gelebt gehabt. Die hat es dann erst recht übernommen. Aber als sie dann auszog, war das dann natürlich meine Mutter. Und irgendwann hat es dann meine Schwester nach mir übernommen.
Wenn Sie Ihre Schwester ansprechen, Sie haben gerade ja gesagt und auch betont, Sie waren kein Wunschkind, die anderen schon. Hatten die denn ähnliche Probleme auch mit Ihrer Mutter, auch mit diesem Gefühl, nicht geliebt zu werden, mit dieser Distanz? Oder sah es da anders aus?
Da sah es definitiv anders aus. Also solange wir alle noch in diesem Haus gelebt haben, war ich immer das schwarze Schaf gewesen. Und meine Geschwister, die haben ohne einen Kommentar alles bekommen, was sie wollten. Wenn die eine schlechte Note nach Hause gebracht haben, dann war das gar nicht so schlimm, wie wenn ich die gleiche Note nach Hause gebracht habe. Also die wurden da, haben da definitiv mehr Anerkennung bekommen, mehr Liebe bekommen. Alles, was ich nicht bekam so richtig oder nur unter gewissen Umständen.
Waren Sie da neidisch auf die anderen?
Ich glaube, dass ich indirekt schon ein bisschen neidisch war, aber ich aber auch schon sehr früh gecheckt habe, dass das nicht normal ist.
Hat das denn, ich frage mich, was das für einen Effekt dann auch hat, auch was die Beziehung unter den Geschwistern angeht. Hat das einen Keil zwischen sie getrieben oder waren sie sich dann trotzdem nah, weil das ja von ihrer Mutter ausging und nicht so sehr von ihren Geschwistern?
Also wenn man in so ein System aufwächst, was meine Mutter quasi erbaut hat, wird es immer jemanden geben, der viel analysiert und scannt. Und ich war das halt gewesen. Ich habe sehr früh gecheckt, dass meine Mutter auch versucht hatte, meine Geschwister gegen mich zu hetzen. Aber ich habe es natürlich meinen Geschwistern selten übel genommen, weil ich wusste, das, was sie sagen und was sie machen und auch mir gegenüber machen, die sind nur das Sprachrohr meiner Mutter.
Wie ist es denn, ich frage mich jetzt so, wenn Sie sagen, die anderen haben die Liebe bekommen, Haben Sie verstanden, warum? Weil es war ja dann offenbar kein Grundsatzproblem, dass Ihre Mutter keine Liebe geben konnte. Nur Sie haben sie nicht gekriegt. Ist das nicht grausam? Also ich frage mich, wie sind Sie damit umgegangen?
Ich habe es dann immer versucht, auf meine eigene Art und Weise halt zu bekommen, eben mit dieser Leistung und das halt so mitzubekommen, auch offensichtlich mitzubekommen. Das hat natürlich schon verletzt, aber was hätte ich tun sollen? Also ich hätte da jetzt nicht rebellieren können oder ähnliches, weil sonst gäbe es wieder Ärger oder ähnliches oder irgendwelche Verbote und das wollte ich halt auch wiederum nicht riskieren.
Ja, haben Sie sich dann manchmal auch gefragt, Mensch, bin ich das jetzt? Liegt das an mir, dass Sie sich so unter... Ich meine, ich frage mich nur, das können ja die unterschiedlichsten Gedanken sein, die dann in Ihnen als Kind vorgegangen sind, ne?
Oh ja, also ich habe sehr, sehr oft an mir gezweifelt. Ich habe sehr oft auch an meiner Wahrnehmung gezweifelt, ob das wirklich so ist, was ich sehe, was ich höre, was ich spüre. Meine Mutter ist ja begabt darin, alles an Wahrnehmung zu verdrehen, also auch wirklich zu gaslighten und die komplette Wahrnehmung von mir auf den Kopf zu stellen. Und ich habe wirklich dann immer gedacht, also ich bin diejenige, die komplett durchdreht. Meine Mutter, die anscheinend gerade so, wie sie ausstrahlt, ist sich absolut sicher, dass ich das jetzt so nicht gesagt habe oder nicht verdient habe oder so. Also kann ja nur ich das Problem werden sein.
Genau. Ich meine, jede Beziehung hat zwei Seiten, aber uns geht es ja heute um Ihre Wahrhaftigkeit. Und wenn Sie sich da nochmal zurückerinnern, würden Sie sagen, Sie haben auch emotionale Gewalt erlebt in der Familie? Wurden Sie,
ich habe eigentlich viel Gewalt erlebt, auf unterschiedliche Art und Weise, unter anderem auch psychische und emotionale Gewalt.
Wie sah das aus? Wurden Sie erniedrigt oder in welchen Situationen ist sowas passiert?
Also wenn irgendwas schief lief, dann war ich immer der Fehler, da war ich immer der Grund, warum gewisse Sachen nicht gut laufen. Ich wurde gedemütigt vor anderen, auch am Tisch, wenn wir als Familie gegessen haben oder so, dann war ich oft Streitthema gewesen und wurde vor den anderen quasi erniedrigt und gedemütigt. Mhm. Ich wurde oft beleidigt. Meine Mutter hat auch nach jedem Streit, das habe ich immer mitbekommen, die Verwandtschaft angerufen und mich überall schlecht gemacht. Hat meine Gefühle immer abgestritten, dass das, was ich fühle, das kann ja gerade überhaupt nicht zu der Situation passen, was jetzt gerade ist und dass ich das zu viel ist und alles. Und ich darf nicht traurig sein. Meine Wut durfte ich überhaupt nicht zeigen. Also das war schon sehr anstrengend.
Gibt's denn bestimmte Verhaltensweisen oder Sätze, die Sie besonders tief verletzt haben?
Ja, also da gibt's schon ein paar, unter anderem, dass ich, sobald ich halt Gefühle gezeigt habe, sei ich immer eine Diva gewesen. Oder als mein Bruder auf die Welt kam, da waren wir dann schon drei Kinder, da hatte meine Mutter mir ganz klar nach einem Konflikt gesagt, jetzt habe ich schon zwei andere Kinder, du kannst jetzt von mir aus sterben gehen. Also das waren schon... Also es gab viele Sätze, die übel waren.
Und kam das immer unangekündigt? Oder haben Sie also die Stimmung Ihrer Mutter beobachtet? Haben Sie schon gemerkt, wenn sich wieder ein Konflikt aufgebaut hat?
Also ich hatte als Kind immer wahrgenommen, dass sie extreme Stimmungsschwankungen hat. Und dass die sich immer wechselt und ich die Auslöser halt nicht erkennen konnte. Und dann irgendwann mit der Zeit wusste ich dann schon, okay, wenn sie so und so spricht, wenn sie so und so mit jemand anderen gerade redet, dann geht's gerade in der ganz schlechten Richtung. Wenn sie so und so läuft, wenn sie so und so die Treppen hochgeht, wenn sie so und so schnauft oder atmet, dann weiß ich schon, okay, die Stimmung kippt. Ich muss jetzt echt schauen, wie ich mich retten kann und wie ich auch meine Geschwister retten kann.
Ich muss sagen, mir geht immer noch dieser Satz nach, den Sie gerade gesagt haben, jetzt sind wir irgendwie zu dritt oder jetzt kannst du auch sterben. Also wenn ich überlege, wie es ist, so einen Satz zu hören, ne? Manchmal hat man ja, wenn es irgendwie Probleme mit den Eltern gibt, vielleicht eine Großmutter oder einen Großvater oder es gibt irgendwo eine beste Freundin, mit der man dann sprechen kann, mit der man sich austauschen kann. Hatten Sie damals, wenn Sie so einen Satz hören, irgendjemanden, der Ihnen so nah war, dass Sie reden konnten, dass Sie das auch mal rauslassen konnten, was das in ihnen auslöst?
Also ich hatte versucht, das in der Familie mal anzusprechen, aber wurde dann direkt wie verraten, weil dann die Person dann meine Mutter konfrontiert hatten und die natürlich immer alles abgestritten hat. Mhm. Dementsprechend habe ich dann irgendwann gar nichts mehr gesagt. Ich habe dann auch bei Freunden nichts gesagt, weil ich einfach wusste, wenn ich schon Familienmitglieder verliere, weil ich die Wahrheit sage, dann riskiere ich ja erst recht nicht meine Freunde. Mhm. Deswegen habe ich geschwiegen.
Sie haben auch gesagt, dass Sie unterschiedliche Formen von Gewalt erlebt haben. Gab es auch physische Gewalt?
Ja, ganz klar.
Und wie sah das aus?
An vieles kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Ich habe nur noch so Zeugenaussagen, sage ich jetzt mal. Und an was ich mich erinnern kann, war mit Gegenständen. Mhm.
Und wenn Sie das mit den Gegenständen ansprechen, hatten Sie dann auch einfach Angst vor ihr?
Ja, also ich hatte sehr viel Angst. Ich hatte immer um mein Leben gebangt letztendlich. Und ich habe es einfach versucht, irgendwie zu überleben.
Und haben Sie sich irgendwann auch gewehrt? Also körperlich gewehrt? Sicherlich nicht als Kind oder wahrscheinlich nicht als Kind, aber als Sie älter geworden sind?
Also ich habe einmal versucht, die Hand ihr gegenüber nur zu erheben. Ich wollte auf keinen Fall zuschlagen. Ich habe nur die Hand gehoben, um einfach zu signalisieren, das, was du jetzt gerade machen willst, kann ich jetzt auch. Also ich bin jetzt dazu bereit. Und allein das aber nur durch die Hand heben, hat schon genau das ausgelöst, was ich wollte. Und zwar ist sie dann zurückgestolpert und war total schockiert, dass ich das gemacht habe. Ich habe nur die Hand gehoben, aber allein das hat schon ausgereicht für den Abstand, den ich gebraucht habe.
Jetzt sah nach außen ja alles prima aus, ne? So wie Sie gesagt haben, Haus, Auto, großes Haus, Haustiere, Leben, gut situiert. Innen drin, so wie Sie es erlebt haben, war da Unberechenbarkeit, war da Angst. Gab es denn für Sie zumindest noch eine andere Welt, in der Sie unbeschwerter sein konnten? Also zum Beispiel in der Schule oder mit Freundinnen auf Partys. Haben Sie auch sowas dann erlebt in der Kindheit und Jugend, dass Sie sich vielleicht mal flüchten konnten woanders hin?
Ich war nie auf Partys gewesen. Das habe ich nie riskiert, weil das wäre mir auch insgesamt auch zu viel gewesen. Ich hatte schon so viel. Das ist ja anstrengend, wenn man in so einem Haushalt aufwächst. Da brauche ich jetzt nicht noch irgendwas weiteres Lautes, sage ich jetzt mal, was mich noch mehr anstrengt. Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben und Ruhe mit meinen Freunden genießen. Und das klappte auch ganz gut. Und was ich halt auch, wohin ich immer geflüchtet bin, ist, ich habe jeden Tag Harry Potter angeschaut. Also es gab viele Tage, wo ich Harry Potter angeschaut habe und bin da quasi immer im Kopf dahin geflüchtet.
Auf nach Hogwarts.
Genau, auf nach Hogwarts.
Und Ihre Geschwister, wie nah war da denn das Verhältnis dann mit den Jahren?
Also, ich kann jetzt natürlich nur von mir sprechen, wie es in meiner Kindheit und Jugend war. Also, ich habe mit meiner Schwester nach mir schon einige Probleme gehabt, aber weil einfach diese Unterschiede gemacht worden sind. Sie war das Lieblingskind, ich das schwarze Schaf. Mhm. Ich habe immer versucht, ihr meine Wahrnehmung wiederzuspiegeln, was sie immer abgelehnt hatte. Meine beiden Kleinen, die haben da fast gar nichts so richtig verstanden. Ich habe aber gespürt, irgendwann kommt dann der Tag X, wo sich das Blatt wenden wird. Und da werden die auch die Wahrheit erfahren. Und die werden ja, also die werden ja auch merken, dass hier irgendwas nicht stimmt.
Sie haben auch gerade mal gesagt, Sie haben schon an sich gezweifelt zwischendrin. Wenn Sie sich nochmal zurückversetzen, was hat das in Ihnen ausgelöst? Wie waren Sie als Kind und Jugendliche, wenn Sie zurückschauen? Wie sah es aus mit Ihrem Selbstwertgefühl?
Also Selbstwertgefühl hatte ich bis vor einigen Jahren gar nicht. Also es hat sich immer so angefühlt, wenn ich irgendwie ein bisschen Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein oder Selbstbestimmung, Selbstwert aufbauen wollte, kam dann meine Mutter und hat dann quasi diese Knospe von der Pflanze wieder abgeschnitten. Und So habe ich mich dann die ganze Zeit gefühlt. Ich war immer ängstlich, ich war immer unsicher gewesen, auch antriebslos, erschöpft. Ich hatte immer Interesse an das Leben draußen. Wie läuft es da draußen ab? Ich habe schon früh gemerkt, dass das Leben da draußen, das ist viel einfacher als das, was ich zu Hause erlebe. Das habe ich schon sehr früh gemerkt. Aber ich war super verzweifelt, super unsicher und ja, irgendwann lebensmüde.
Haben Sie oft geweint oder waren da keine Tränen?
Ich habe als Kind und Jugendliche ganz viel geweint, aber meistens immer nachts allein in meinem Zimmer im Bett. Und habe dann auch viel geschrieben. Ja.
Und wenn Sie sagen, Sie waren irgendwann auch lebensmüde, wie dunkel ist es da geworden in Ihrem Leben?
Sehr dunkel. Also ich wollte quasi gar nicht mehr da sein, weil ich dachte, wenn ich dann weg bin, dann geht's meiner Familie besser. Dann geht's meiner Mutter vor allem auch besser.
Wenn Sie so verzweifelt waren, haben Sie auch nochmal versucht, es Ihrem Vater zu erklären, was in ihm vorgeht? Selbst wenn er nicht oft da war, aber dass Sie sich ihn vielleicht nochmal gegriffen haben? Oder ging das einfach nicht?
Ich habe einmal versucht, es meinem Vater zu erklären, da war ich auf jeden Fall noch Kind gewesen, was quasi passiert, wenn er nicht da ist. Aber er hat mir nichts glauben können, weil meine Mutter einfach rhetorisch so gut war, dass sie das allen anderen authentisch quasi verkaufen konnte, dass da nichts passiert ist und ich das mir alles nur ausdenken würde. Später habe ich das dann auch nochmal versucht, meinem Vater zu erklären, aber auch da, er war quasi noch nicht wie aufgewacht. Und irgendwann, aber Jahre später, habe ich dann nochmal den Versuch gewagt und dann hat er mir zuhören können und war total fassungslos. Und dann hat er auch seine Sichtweise erzählt, dass er da auch schon so ein Bauchgefühl hatte und alles, wenn er nicht da war, aber er das halt nicht ganz greifen konnte.
Wenn ich jetzt höre, wie weit das bei Ihnen ging, also dass Sie wirklich lebensmüde waren. Ich habe ja am Anfang auch schon über diesen Anruf mit 15 beim Jugendamt gesprochen. War das auch so ein Hilferuf? In welcher Situation haben Sie da angerufen?
Ich wollte, ich habe wieder mit meiner Mutter gestritten. Das war ja als nichts Unübliches in diesem Haus. Und es war dann so schlimm für mich gewesen, dass ich dann gesagt habe, ich muss jetzt in so ein Jugendheim gehen. Ich muss mein Jugendamt anrufen. Ich habe gesehen, das ist in der Stadt in der Nähe. Da gibt es ein Jugendheim. Vielleicht kann ich da hingehen. Und dann habe ich halt da angerufen und total verheult. Ich habe alles erzählt. Ich habe der Dame am Telefon alles erzählt, was meine Mutter gemacht hatte, wie es mir geht, dass es mir schlecht geht, dass ich einfach nicht mehr weitermachen möchte, so wie es gerade aktuell läuft. Und wollte einfach nur in dieses Jugendheim gehen. Und dann hat sie aber gesagt, ich soll bitte das Telefon mal meiner Mutter geben. Und dann habe ich gleich gedacht, boah, das ist jetzt gerade echt der schlechteste Zeitpunkt überhaupt. Weil wenn ich das Telefon weitergebe, dann wird meine Mutter natürlich sofort checken, was Sache ist. Dass das, also wie kann ich es wagen, da anzurufen, ohne meine Mutter zu informieren, so nach dem Motto. Und wenn ich aber auflege, wird die Frau natürlich zurückrufen, ist ja logisch. Also habe ich dann meine Mutter damit überrumpelt und habe ihr das gesagt und habe gesagt, ja, das Jugendamt ist am Telefon und so. Und dann hat sie mit ihr gesprochen und natürlich rhetorisch meine Mutter perfekt. Ja, wir haben doch alles, wir haben ein Haus, wir haben Haustiere, materiell. Also an mir fehlt ja gar nichts. Also sie weiß überhaupt nicht, wo das Problem ist und alles, was ich gesagt habe, das stimmt so nicht. Und dann stand ich daneben, habe mich eigentlich schon wieder am Ende gesehen und habe dann, meine Mutter hat bloß den Hörer noch ein bisschen zugedeckt gehalten und hat gesagt, du sagst jetzt das, was ich hören will. Sonst knallt's. Und dann habe ich den Telefonhörer wieder in die Hand genommen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, es war alles nur gelogen, das stimmt alles nicht und so. Und dann die Dame vom Jugendamt, ja, dann passt ja alles und so. Und wenn nochmal was ist, sollst du dich melden. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann ist es halt hinterher eskaliert.
Woher haben Sie dann die Kraft geholt? Sie haben gesagt, dass Sie vorher diese sehr dunklen Gedanken hatten, dass Sie des Lebens müde waren. Was hat Sie gehalten zum Glück im Leben?
Also was mein absolut größter Halt war, waren meine Geschwister, weil ich dachte, wenn ich dann gar nicht mehr da bin, wer rettet sie dann?
Also sie haben eine Verantwortung auch denen gegenüber gespürt?
Genau, absolut. Also ich im Nachhinein habe meine kleinen Geschwister auch gesagt, du warst wie unsere Mutter, also halt wie eine richtige Mutter. nicht wie unsere, aber ich war wie eine Mutter gewesen und nicht wie eine Schwester für die. Mhm. Und was auch mein größter Anker war einfach, als ich den Satz eben damals gehört habe, ich könnte von ihr aus jetzt sterben gehen, da war ich 9 Jahre alt. Da habe ich mir zu dem Zeitpunkt geschworen, da draußen gibt es ein Leben, das will von mir gelebt werden. Hm. Nur ich muss noch Geduld haben. Hm. Und ich habe einfach nur noch die Jahre gezählt, bis ich raus konnte.
Die Pubertät ist ja so die Zeit, in der wir versuchen, mit dem Leben da draußen klarzukommen und eine eigene Identität zu entwickeln und vielleicht auch eigene Ziele. Wann haben Sie denn da Abstand bekommen zu Ihrer Mutter? Wann haben Sie vielleicht auch durchgeatmet und begonnen, einen eigenen Weg zu sehen?
Wo ich dann meine Ausbildung zur Krankenschwester fertig gemacht habe und dann nach München gezogen bin, Da hatte ich dann gedacht, ich habe dann erstmal meine Ruhe von allem und kann jetzt endlich das Leben richtig starten und endlich all das machen, worauf ich Lust habe, anziehen, was ich möchte, meine Frisur so gestalten, wie ich möchte. Und das wird dann halt alles nicht mehr so fremdbestimmt, sondern ich kann endlich selber entscheiden, wie ich den Tag gestalte und was ich als nächstes mache und wann ich diesen Haushalt mache und alles.
Ja.
Genau.
Und haben Sie sich dann äußerlich verändert? Haben Sie sich ganz anders angezogen als vorher? Wie haben Sie das ausgelebt?
Also ich habe dann schon so versucht, so ein paar andere Kleidungsstile auszuprobieren und so, habe dann aber auch schnell gemerkt, nee, das ist dann doch nicht so meins. Also das ist ja auch immer so ein stetiger Wandel.
Ja.
Und auch von der Frisur her habe ich auch schon zweimal meine Haare färben lassen. Das habe ich dann doch bereut. Doch nichts.
Ja, war ein Versuch.
Es war ein Versuch, ja, genau. Und das war voll gut. Das hat sich so angefühlt, so wie, das ist meine Rebellion. Und auch mal eine Woche mal nicht den Haushalt zu machen, das war so meine Rebellion. Jetzt kann ich es endlich machen.
Und kam dann mit der räumlichen Distanz auch die emotionale Distanz oder hat Ihre Mutter immer noch versucht, irgendwie Einfluss zu nehmen?
Also sie hat trotzdem weiterhin versucht, Einfluss zu nehmen, indem sie mich viel anrief, WhatsApp-Nachrichten en masse geschickt hatte. Teilweise waren die gut, teilweise auch sehr vorwürflich in allem. Also es ging dann trotzdem so weit. Ich habe dann ein halbes Jahr, nachdem ich dann nach München zog, meine ersten Panikattacken bekommen, habe dann gleich gemerkt, meine Vergangenheit holte mich wieder ein. Es hat dann auch nicht lange gedauert, dass es dann doch wieder kippte bei mir. Und habe ja Therapie angefangen, habe ihr aber nichts davon erzählt. Ich habe ihr, glaube ich, erst ein Jahr später davon berichtet, dass ich in Therapie bin, in Traumatherapie. Und das hat sie gar nicht verstanden, überhaupt nicht. Und das war dann aber, ich war dann so psychisch instabil, dass ich, das hat dann nicht mehr viel gefehlt, dass ich dann wieder lebensmüde wurde, also gedankentechnisch, und musste dann den Schritt machen, den Kontakt abzubrechen. Aber auch selbst bis dahin hat das ewig gedauert, weil ich dachte, wenn ich das jetzt mache, erlebe ich irgendeine Konsequenz, die noch größer ist als all das, was ich bisher erlebt habe.
Also so der schnelle Weg raus aus dem Thema, der war auf jeden Fall so nicht möglich. Sie haben auch die Panikattacken jetzt so angesprochen kurz. Wie haben die sich geäußert, nur damit ich mir das so vorstellen kann?
Also in verschiedenen Situationen haben die sich geäußert, wo ich in der Post stand, in der Paketschlange oder einkaufen war oder im Zug war. Oder wenn ich am Bahnhof war und schon, ich konnte eine ganze lange Zeit lang nicht mehr in die Heimat fahren, weil allein nur den Namen der Heimatstadt zu lesen, hat schon so eine Panik ausgelöst, dass ich es nicht geschafft hatte, in den Zug zu steigen.
Also es waren auch Angstzustände?
Richtig, dann, also es war wirklich, ich habe dann halt so zittern angefangen, das Weinen, war maximal unsicher, hab mich so schwach gefühlt wieder. Also es ging dann einfach gar nichts mehr, bis hin zu hyperventilieren.
Wie wichtig war und ist dann vielleicht auch noch die Therapie für Sie?
Sehr wichtig. Also in der Therapie konnte ich sehr viel aufarbeiten.
Sie haben auch gerade mal angedeutet, dass Sie irgendwann den Kontakt zu Ihrem Vater dann doch nochmal gefunden haben. In welcher Situation war das? War das auch da in dieser erneuten Krisensituation oder war das vorher, war das später?
Ich habe dann einiges an Therapie verarbeiten können und so und hatte eigentlich ich hatte auch zwischendurch vordergründig keinen Kontakt zu meinen Geschwistern. Wir haben uns dann immer heimlich getroffen Und da hat dann meine Geschwister schon so gesagt, dass der Papa schon öfters nach mir fragt und er auch Fragen an mich hat. Unter anderem auch, weil meine Mutter ihm dann so irgendwie klar machen wollte, dass ich ja wegen ihm in Therapie angeblich sei, anstatt wegen ihr. Mhm. Und das ja der Grund ist, warum ich mich so zurückgezogen habe, was gar nicht stimmte.
Mhm. Wie kam er dann auf sie zu oder wie hat er dann darauf reagiert?
Also ich habe dann irgendwann angefangen, dann so eine Weihnachtskarte ihm zu schreiben.
Mhm.
Und da hat er sich anscheinend sehr, sehr gefreut darüber. Und dann habe ich mich auch da sehr therapeutisch drauf vorbereitet, auf dieses Treffen mit meiner Schwester nach mir zusammen. Haben wir dann ein Treffen gemacht mit meinem Papa und sie hat eigentlich meine Panikattacken auch gut auffangen können. Und dann haben wir zu dritt eben das Gespräch in einem Café gehabt. Ich wollte das in der Öffentlichkeit haben und nicht irgendwie im privaten Raum. Und das war dann richtig gut gewesen. Wir konnten uns dann richtig aussprechen und er hat dann auch eben diese Frage gestellt, ob ich wegen ihm in Therapie sei oder warum, weshalb. Und da habe ich es ihm halt immer erklärt, dass es halt wirklich wieder eine Manipulation von meiner Mutter war.
Und er hat ihnen aber dann zugehört und hat es auch an sich rangelassen.
Genau, also er hat mir zugehört. Er war entsetzt, er war fassungslos, ihm haben teilweise die Worte gefehlt.
Mhm.
Aber ich wusste, dass mein Papa hätte höchstwahrscheinlich schon geholfen, wenn er es gesehen hätte, aber es war einfach schwierig.
Ja. Sie waren dann auch einige Jahre in einer Beziehung, sagen aber, dass sich vieles wiederholt hat, was Sie aus Ihrer Familie gekannt haben. Was heißt das?
Meine letzte Beziehung war, wenn man es auf gut Deutsch sagt, auch ziemlich toxisch. Also ich habe da auch viel leisten müssen, um Liebe zu erfahren und letztendlich auch finanziell viel leisten müssen, um quasi Anerkennung zu bekommen.
Mhm.
Und das hat mich halt schon dann im Nachhinein, wo dann die Beziehung Gott sei Dank vorbei war, hab ich dann schon sehr viele Parallelen in der Therapie gesehen zwischen ihm und meiner Mutter.
Mhm. Wenn Sie auf Ihren Weg jetzt mal schauen, ne? Und allein das, über was wir jetzt gesprochen haben, wie anstrengend war das alles?
Sehr anstrengend. Also es war super anstrengend und ich möchte das alles. Ich hatte mal, wo ich selber mal in der Klinik war, für 12 Wochen gab es einen Moment, einen kleinen Lichtmoment, Lichtmoment ist auch falsch, einen kleinen Moment einfach, wo ich kurz genau nochmal mich in all dem nochmal reingefühlt habe, wie anstrengend das war und ich habe direkt das Weinen angefangen, weil ich mir dann direkt gesagt habe, ich will das alles nie wieder nochmal erleben. Das schaffe ich nicht nochmal.
Wie sehr sind Sie denn heute bei sich?
Ich bin sehr bei mir. Also ich weiß endlich, wie es ist, in sich zu ruhen, nicht mehr so viel Angst zu haben. Ich konnte auch viele Triggerpunkte endlich bearbeiten, sage ich mal. Und ich habe keine Furcht mehr, in die Heimat zu fahren. Ich kann für mich einstehen, ich kann endlich Grenzen setzen, das habe ich auch erst seit 2021 aufbauen können. Ich kann endlich auch Menschen loslassen, die mir nicht gut tun. Ich bemühe mich gar nicht mehr um sie, was ich früher sonst immer gemacht habe, weil das sehr mit meiner Verlustangst verbunden war durch meine Mutter. Also da habe ich schon viel aufarbeiten können.
Also Selbstbewusstsein wirklich in dem Sinne, Sie wissen jetzt, wer Sie sind, Sie wissen, was Ihnen gut tut. Ne?
Genau.
Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihren Geschwistern heute?
Sehr gut. Also wir tauschen uns immer wieder aus. Wir sprechen auch immer wieder mal über die Vergangenheit. Jeder in seinem Tempo. Und wir treffen uns auch oft. Das war genau das, was ich mir als Kind auch immer gewünscht habe, dass diese Verbindung, die wir haben, dass die nicht irgendwann zum Scheitern findet durch unsere Mutter, sondern dass wir stärker sind. Also dass das Band stärker ist als alles, was unsere Mutter bringt.
Und Ihre Geschwister haben Sie und Ihre Sicht auf die Zeit jetzt auch verstanden?
Genau, also es gab dann einen Moment, das war 2000, da war ich 24, ich glaube 2000, Oh, ich kann gerade nicht rechnen.
Wir können sonst darauf schließen, wie alt sie heute sind.
Genau, also das war vor 6 Jahren dann. Genau, ja, vor 6 Jahren war das. 2019 ungefähr. Ja. Jetzt weiß ich's. Und da gab es dann halt einen Moment, dass meine Schwester mich angerufen hat und hat dann einen Konflikt quasi zwischen ihr und meiner Mutter aufgenommen, aber ich konnte es halt mithören, das war ja ein Anruf. Und die Sätze, die gefallen sind, das sind all die Sätze, die ich jahrelang schon immer mir anhören musste. Und für meine Schwester nach mir war das halt komplett was Neues. Das hat sie so noch nie gehört von unserer Mutter. Das kennt sie so gar nicht. Sie war total entsetzt, wie unsere Mutter plötzlich ticken kann. Und da habe ich ihr ganz klar gesagt, so war sie schon immer, aber halt nicht zu euch, sondern nur zu mir. Und erst ab da ist die Familie quasi aufgewacht.
Und würden Sie jetzt sagen, mit aller Vorsicht, aber Sie haben gesagt, es gibt Probleme auch bei Ihrer Mutter aus unterschiedlichen Seiten, würden Sie sagen, also das hat auch was Pathologisches? Ist sie in gewisser Weise auch krank in Ihrer Einschätzung?
Ich denke ja. Ich denke ja.
Und weil das hat ja dann auch immer wieder die Frage, könnte es dann in jeder Krankheit gibt es vielleicht auch wieder die Hoffnung auf eine Therapie und auf eine Verbesserung dieser Situation. Steckt die auch in Ihnen, dass Sie vielleicht denken, ja, wenn Ihre Mutter vielleicht das auch sieht und eine Therapie bekommt, dass sich dann das Verhältnis auch verbessern könnte?
Das war immer meine Hoffnung gewesen, die aber nie in Erfüllung ging. Und da habe ich einfach gelernt, die einzige Person, die ich hier retten kann, das bin ich selber. Für meine Geschwister habe ich alles tun können und sie sind gut rausgekommen, zwar auch mit Unterstützung von mir, aber sie sind rausgekommen. Aber die einzige Person, die ich jetzt aktiv in meinem Erwachsenenleben retten kann, das bin ich selber und niemanden anderen mehr.
Sie sagen ja auch, Sie bestimmen jetzt und entscheiden für sich, mit wem haben Sie Kontakt, mit wem haben Sie keinen Kontakt. Wie sieht es denn jetzt mit Ihren Eltern aus? Haben Sie Kontakt? Gibt es Kontakt?
Also mit meinem Vater gibt's schon Kontakt. Er arbeitet halt sehr gerne. Und meine Mutter habe ich per Mail Kontakt tatsächlich. Sonst habe ich sie überall blockiert, weil es einfach in meinen Augen nicht anders funktionieren würde. Aber sie hat's akzeptiert und ich bin sehr stolz darauf, dass wir die Verbindung, die wir jetzt haben, so akzeptabel ist von beiden Parteien. Sie weiß auch hoffentlich endlich, dass wenn sie wieder eine Grenze überschreitet, dass dann eine Distanz passieren wird. Und da habe ich schon gemerkt, dass das auch endlich mal angekommen ist bei ihr. Und dass ich da mich nicht mehr so viel darum bemühen werde, sie zu irgendwas zu überzeugen oder ihr klarzumachen, hey, das war jetzt nicht richtig gesagt, das war jetzt falsch gesagt oder keine Ahnung was. Da bemühe ich mich gar nicht mehr darum.
Und welche Gefühle haben Sie ihr gegenüber?
Das ist eine gute Frage. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt irgendwie, dass ich sie jetzt absolut liebe oder sowas. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich akzeptiere einfach die Situation, wie sie jetzt ist, weil das, was ich damals als Kind gebraucht hätte, das habe ich nicht bekommen. Und was ich aber jetzt mache, ist gerade, dass ich gerade die Erwachsene geworden bin, die ich als Kind gebraucht hätte. Und nichtsdestotrotz, die ganze Thematik, die ist immer noch so wichtig für mich, weil ich da jetzt auch beschlossen habe, auch in Richtung Coaching was zu machen und ähnlichen Frauen, also die halt eben sowas Ähnliches erlebt haben, auch zu unterstützen. Und das tut mir auch ehrlich gesagt auch ganz gut.
Weil es wichtig ist, dass wir auch lernen, uns selbst als etwas Wertvolles zu betrachten. Ist das jetzt auch Ihr Ansatz, den Sie vermitteln wollen?
Genau, und dass auch die Heilung die Eigenverantwortung ist. Also, dass ich jetzt nicht meine Mutter dafür verantwortlich mache, dass sie mich heilt von all dem, was sie mir angetan hat, sondern das ist mein Part. Also die Heilung ist mein Part. Und das, also damit will ich auch zeigen, dass sehr viel möglich ist, wenn man es möchte.
Und Harry Potter? Das spielt immer noch eine Rolle in Ihrem Leben manchmal? Oder?
Natürlich. Ja. Also ich war letztes Jahr schon 3-mal auf der Harry Potter Ausstellung in München.
Oh, okay.
Oder 4-mal. Ich habe fast alle Harry Potter Filme in Konzert gesehen.
Also, oh, wow.
Es bleibt. Und Schottland bleibt auch immer meine Heimat gefühlt.
Ja, hat sie ja auch über eine Zeit getragen, ne? Wenn man so zurückdenkt. Wenn Sie jetzt alles zusammennehmen und Ihr Leben hat ja schon einiges an Erfahrungen Ihnen mitgegeben. Was würden Sie sagen, ist Ihnen heute im Leben wichtig?
Auf jeden Fall Frieden und Selbstbestimmung. Und dass man sich das aufbaut, was man sich als Kind gewünscht hat.
Und das wäre?
Also sein eigenes Leben quasi. Also ich habe ja immer, das habe ich immer im Kopf, dieser Satz eben, der ja gefallen ist mit dem, du kannst von mir aus sterben, habe ich mir immer gesagt, da draußen gibt es ein Leben, das will von dir gelebt werden. Und daran habe ich ja immer festgehalten. Und das habe ich gefühlt schon fast.
Dann wünsche ich Ihnen ganz doll dieses friedliche und selbstbestimmte Leben. Vielen Dank, Lia, und alles
Dankeschön.
Gute.
Dankeschön.
Und vielen Dank auch an mein Team, Redaktion Nadine Ackermann, Barbara Christopher, Sven Hauser, Martin Müller, Produktion Michael Wagner und vielen Dank natürlich vor allem auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie mehr Podcast hören wollen, dann ist der Podcast Mein Mensch vielleicht was für Sie. Haben Sie sich schon mal gefragt, welcher Mensch in Ihrem Leben ganz wichtig war? Es gibt ja diese ganz besonderen Begegnungen, die das eigene Leben nachhaltig verändern. Davon erzählt der Podcast Mein Mensch immer mittwochs in der ARD, Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald, hier in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.